rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 288 unseres Podcasts und es ist die letzte in dieser Saison. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Andreas. Hi.
Schönen guten Abend.
Ja, wir wollen heute sprechen. Jetzt muss ich kurz meinen Laptop hier wieder anschließen. Entschuldigt die Unterbrechung. So, jetzt. Wir wollen heute sprechen über das Pokalfinale in Berlin gegen den FC Bayern München. SC Paderborn und seinen Torwart Dennis Seim und bald unserem Torwart Dennis Seim, wie sich das herausgestellt. Wir reden über verschiedene Transfers, wir reden über natürlich die anstehenden WM insofern, dass wir über die Nationalspieler sprechen, das VfB, die nominiert wurden. Genau, und damit werden wir diese Saison abschließen, was die regulären Folgen angeht. Wir werden dann vielleicht noch eine Sonderfolge mit einem Saisonrückblick machen, mit einem Postring-Talk, das ist aber noch gerade in Abstimmung. Genau, aber ich würde sagen, wir steigen erstmal direkt ein in die aktuellen Themen. Vorher noch der Hinweis, wir sind diesmal nicht auf Twitch. Wenn ihr uns in der nächsten Saison wieder live auf Twitch verfolgen wollt, dann guckt einfach bei den Ankündigungen zu den Folgen, wenn wir nach Fragen fragen, ob wir auch auf Twitch sind. twitch.tv/rund-um-den-Brustring und vielleicht haben wir in der kommenden Saison auch mal wieder einen Gast für diese Folge, für dieses Spiel. Fanden wir es keinen Gast angemessen. Ich habe zu viele Bayern-Fans in Berlin gesehen. Und auch wenn der Heiko, mit dem wir das Vorinterview gemacht haben, sehr nett ist. Dachte ich, das brauchen wir, glaube ich, nicht für diese Aufnahme und für diese Sendung. So, also aktuelle Themen, Andreas. Nationalmannschaftsnominierung. Das war, glaube ich, nach unserer letzten Folge. Ich glaube, wir haben letzte Woche Mittwoch aufgenommen. Wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall waren die da noch nicht raus. Ja. Für Deutschland wurden nominiert Undav, Stiller, Nübel und Leveling. Nübel natürlich jetzt auch nicht mehr lange VfB-Spieler, vielleicht VfB-Fan. Genau. Aber wer natürlich nicht nominiert wurde, waren Maxi Mittelstädt und Chris Führich. Was sagst du zu den vier Nominierungen? Das ist nicht schon so ein bisschen Klagen auf hohem Niveau, dass wir nur vier deutsche Nationalspieler bei einer WM haben?
Ja, also auf jeden Fall zeigt es einfach die positive Entwicklung vom VfB und wie gut die Saison lief. Wenn wir uns darüber beschweren, dass es nur vier Spieler sind. Es gibt einen Case natürlich für Mittelstädt. Ich finde ihn tatsächlich besser als David Raum, auch wenn ich von David Raum jetzt wahrscheinlich nur zwei Spiele gesehen habe. Aber sonst Chris Führich finde ich absolut, schlimm, dumm. Er hat so eine super Saison gespielt. Klar, er hat jetzt nicht die Scorer geleistet, aber ich fand, er war immer gefährlich auf dem Flügel, hat immer für Gefahr gesorgt. Gerade am Ende ist er heiß gelaufen. Dass das nicht belohnt wird, ist halt bitter. Wenn er da lieber seine Lieblinge aus mit Sané, der bei Galatasaray jetzt auch nicht gerade brilliert hat, nominiert, ist es dann. Aber ja, ich meine, Nagelsmann hat jetzt genug Kritik gesteckt, auch wegen der ganzen neuen Geschichte, die ist echt absurd. Also das reiht sich ein. Aber sonst freut mich das für Undav, für Stiller, für Nübel, für Leveling. Leveling auch mit der Nummer 9.
Das ist genau. Cool.
Dann das Profil mit Fenster.
Ja, ich hab's auch gesehen.
Ja, ist so geil.
Gerade bei Führich ist natürlich so, der war halt einfach in Form. Ja, also er ist seit einem guten halben Jahr echt in Form. Und dann verstehe ich es nicht so richtig, wobei Nagelsmann irgendwie auch sagte, dass es bei beiden wohl sehr knapp war. Ja gut, Mittelstädt hat auch gute Spiele zuletzt gemacht, den kannst du auch als Elfmeterschützen gut gebrauchen. Gut, aber ich meine, wir wollen uns nicht beklagen. Nübel, wie gesagt, als zweiter Torhüter, dritter Torhüter, genau. Wobei ich mir jetzt denke, jetzt wo Neuer ja auch gegen den Spinser Finnland ausfällt, da hätten sie auch im Pokalfinale spielen lassen können. Neuer. Aber gut. Genau, das sind die deutschen Nationalspieler. Jaques ist für die Schweiz nominiert, das ist auch wenig überraschend, hat er sich auch verdient, meiner Meinung nach, gutes Spiel auch gegen die Bayern gemacht.
Ja.
Und auch, ich meine, beeindruckend, der ist ja auch noch nur unwesentlich älter als beispielsweise ein Finn Jeltsch. Und dass der für die Nati, oder wie wir damals im Gespräch mit den, mit der, wie hieß denn, mit dem Fan aus Bern gehört haben, in der Schweiz sagt man Nazi. Aber das kannst du halt in Deutschland nicht, du kannst halt die Nationalmannschaft der Schweiz nicht nennen in Deutschland. Deswegen bleiben wir bei der Nati. El Kanous für Marokko, das überrascht, glaube ich, auch niemanden so richtig. Genauso wie Demirovic für Bosnien und Herzegowina. Arevalo, da ist es, glaube ich, noch nicht ganz fix, ob Ecuador ihn nominiert hat. Was natürlich auch, hat er quasi vor allem dritte Liga gespielt. Und dann quasi von der dritten Liga in die Nationalmannschaft, muss man schauen. Und bei Karasor, der ist im vorläufigen Kader, aber die Türkei hat, glaube ich, ihren endgültigen Kader noch nicht benannt. Und das dürfte es gewesen sein. Ramon Hendricks hat es nicht in die Elftal, heißt er, glaube ich, geschafft, in die holländische Nationalmannschaft. Ja, und auch sonst kein Chef Chabot.
Bin ein bisschen überrascht, dass der Gio es nicht für die Schweiz geschafft hat. Aber gut, er wäre auch verletzt viel in Heidenheim.
Ja, genau. Ich glaube, hat auch nicht viel gespielt und dann bei einem Abstiegskandidaten. Genau, wenn man sich sonst so anschaut, Wataru Endo, Ex-VfBler, spielt ja auch nicht, weil der noch verletzt ist, für Japan beispielsweise. Ja. Gut, über die WM sprechen wir später noch, oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Es gab noch ein nicht sportliches Thema, und zwar legte der VfB den Rechtsstreit mit Winamax bei. Und Winamax schuldet dem VfB ja noch Geld, weswegen der VfB ja vor dem letzten Pokalfinale kurzerhand den Trikotsponsor gewechselt hat und den zukünftigen Trikotsponsor schon auf den Brustring gehoben hat. Jetzt einigt man sich mit Winamax darauf, dass die etwas weniger Geld zahlen und man sich aber dafür jetzt einigt und alle Forderungen beglichen sind. Also können wir das Kapitel auch endlich ad acta legen. Wir sind irgendwie noch mit rund um den Brustring auf so einem Presseverteiler von Winamax. Deswegen habe ich dann sowohl die Mitteilung vom VfB bekommen, die natürlich alle bekommen haben, ich stand auf der Website, und auch die von Winamax, die dann sagten, sie sind immer an der Seite der Fans und fair und naja. Egal. Wir wollen nicht über Vergangenes reden, sondern wir reden über den Kader der nächsten Saison und damit über die Zukunft. Krischer Prömel wurde am Montag vorgestellt. Furchtbar überraschend, ich weiß. Unterschreibt bis 2029. Da kommt auch noch eine Vorstellung im Blog. Was mir aufgefallen ist, der ist relativ verletzungsanfällig. Der hat ja fast ein ganzes Jahr bei Hoffenheim mit einem Kreuzbandriss verpasst. Yep. Vorletzte Saison. Also da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass der fit bleibt. Ansonsten fällt dir noch was zu Krischer Prömel ein. Wir haben es selber immer schon mal so ein bisschen angerissen, wenn es ums Thema Resilienz auch so ein bisschen und Widerstandsfähigkeit der Mannschaft ging. Freust du dich auf ihn, oder?
Gemischte Gefühle. Also einerseits glaube ich, dass er uns auch helfen kann. Ich glaube, der würde dann für Karasor auf die Position rutschen. Aber andererseits, ja, er ist schon verletzungsanfällig gewesen in letzter Zeit. Ja, und ich kaufe ihm das, ich weiß nicht, ob ich das im Abkauf hier so jetzt endlich wieder in Cannstatt zu spielen, bla bla bla. Als Kickers-Spieler Karlsruhe war auch, oder?
Der hat eine Vita aus der Hölle.
Ja.
Kickers, also, Hoffenheim, Karlsruhe, Union, Hoffenheim. Aber geboren in Bad Cannstatt.
Ja. Aber Höhne scheint überzeugt zu ihm zu sein. Er hat ihn ja damals nach Berlin geholt. Ich habe sein Spiegel-Interview gelesen, da wirkt sehr bodenständig, sehr geredet.
Mit dem Auto, ne? Ja. Ja. Ja.
Wo ich auch mal so denke, ja, okay, der fährt halt ein normales Auto, warum muss man daraus so eine Geschichte machen? Aber
Andy Beck ist auch immer in so einer alten Karre gekommen, irgendwie, glaube ich. Das ist halt bodenständig.
Ja, es ist. Auf jeden Fall. Ich hatte in meinen Augen Ausschau, wenn ich dann mal arbeiten gehe, ob ich so ein Auto sehe. Weil er darf ja da nicht unten parken. Da dürfen ja nur Mercedes parken.
Ah, okay. Achso, dann muss er irgendwie mit seiner, wenn er nicht Mercedes fährt, dann muss er irgendwo hinten rum.
Nee, vorne, da wo die, da wo die ganzen auch die Normalos parken.
Also an der Mercedes-Straße. Also genau. Quasi an der Straße. Ah ja, okay.
Ja.
Okay. Sehr schön. Gut, das war der eine Neuzugang. Übrigens der erste Neuzugang, der bei seinem Transfer zum VfB über 30 ist, seit Genki Haraguchi.
Krass.
Und davor war es, ich glaube, Mario Gomez.
Es wird auch der erste Spieler sein seit zwei Saisons wahrscheinlich, der über 30 ist, der vorhin spielt. Weil ich glaube, die ganze Saison hatten wir keinen über 30-Jährigen.
Doch, Fabi Pretlo ist schon 31, glaube ich sogar.
Aber hat er gespielt?
Ich meine, hätte da auch mal ein Spiel gemacht, oder? Irgendwann hat er letzte Saison auch mal gespielt, meine ich. Also ich weiß, dass auf jeden Fall Dennis Undorf dieses Jahr schon 30 wird. Ist, im Juli. Ja, ja, die werden alle nicht, unsere Helden werden alle nicht jünger. Mhm. Das, ja. Wo das damals noch so frisch und junge Hüpfer, wäre auch beispielsweise, wenn ich auch noch als jungen Hüpfer beim VfB kenne, ist Marius Funk. Der wechselte nämlich damals von der zweiten Mannschaft, als die 2016, also vor 10 Jahren, abstieg, aus der Liga in die Regionalliga, meine ich, damals war das gewesen, wechselte er vom VfB zur Spielvereinigung Fürth, ging dann nach Ingolstadt, spielte dann ein Jahr beim FC Energie Cottbus, stieg mit denen in die zweite Liga auf und kehrt als voraussichtlich dritter Torhüter zum VfB zurück. Auch das hat sie sich schon ein bisschen angedeutet, das ist keine neue Information. Auch das wurde am Pfingstmontag bekannt gegeben. Also die Medienabteilung des VfB hat offensichtlich keinen Feiertag gehabt. Auch wenn der Rest natürlich vermutlich schon alles weit vor dem Pokalfinale eingetütet wurde. Aber ja.
Aber hat er gespielt bei Cottbus?
Der war Stammtorwart.
Das jetzt, der kommt jetzt zu uns, damit er dann bei der Champions League auf der Bank sitzen darf.
Genau, oder? Genau. Der ist 31, kommt jetzt zu uns. Der kommt aus Orle. Der kommt, der hat ja noch einen Bruder, Patrick Funk.
Ah, ja, doch, der sagt mir was.
Ne, Patrick Funk, die kommen beide aus Aalen. Patrick Funk spielt irgendwo, vom Namen hört es nach Oberliga an, hat zuletzt auch in Aalen gespielt, beim VfR. Genau, ja, kommt halt als dritter Torwart, hat, glaube ich, einfach, ist ein 30er mittlerweile. Und genau, nimmt halt so ein bisschen die Rolle von Stefan Trigaccia wohl ein, soll auch in der dritten Liga spielen, bei der zweiten Mannschaft. Und was wichtig ist, der nimmt einen dieser Homegrown-Player-Plätze in der Champions League ein. Das heißt, da musst du dann halt niemanden in den Kader nominieren, der, also keinen Feldspieler, der keine Einsatzmöglichkeiten hat oder den du jetzt nicht unbedingt einsetzen würdest im Auswärtsspiel bei Inter. So. Was natürlich auch trotzdem cool ist für die Jungs, aber also das ist ja, hat ja nichts mit einer gesunden Entwicklung zu tun, wenn du die halt mal reinschmeißt in unserem Champions League-Spiel. Ja. Und dann sehen sie wieder die ganze Saison kein Land. Genau. Also, Marius Funk ist auch fix. Bilal El-Kanous, das wurde auch offiziell verkündet, der wurde fest verpflichtet. Man war sich dann nicht so ganz einig, was die Vertragslaufzeit anging. Der VfB postet zuerst 2028, das kommentierte dann Bilal mitten 2030. Dann haben sie alles wieder gelöscht. Florian Plettenberg fing dann an mit 2029, also 2030, wie der Zeitung Verlag Weibling dankenswerterweise herausgefunden hat. Genau, aber auch das ist jetzt also nichts wahnsinnig Überraschendes. Dann gab es eine Entscheidung im Tor, nachdem ja übers Pokalfinalwochenende so ein bisschen Diskussionen aufgemacht wurden seitens Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, dass man sich beim VfB nicht mehr so ganz sicher ist, ob man wirklich mit Dennis Seimen in die neue Saison gehen will. Da hieß es irgendwie, vielleicht bleibt man Nübel nochmal aus, vielleicht ist es ja ganz anders, dann kamen die ein bisschen lustigen Namen wie Atubolu, oder Finn Dahmen oder mein Favorite Bernd Leno, der schon vor Jahren gesagt hat, dass er keinen Bock mehr auf den VfB hat, nach dem Abgang damals um die Ecke. Und jetzt hat der VfB zumindest Alex Nübel heute offiziell verabschiedet auf seiner Website und auf seinen Social-Media-Kanälen. Und die Medien berichten übereinstimmend, dass der VfB mit Dennis Seimen in die neue Saison geht. Wie stehst du zu der Entscheidung?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, dass wir jetzt auch mal einen potenziellen Bundesligaspieler die Minuten geben, auch wenn er vielleicht nicht die Leistung bringt wie Nübel. Ich denke, trotzdem ist es eine wichtige Nachricht auch an die Nachwuchsspieler, die jetzt hier die U17-Pokal gewonnen haben, die in U20 spielen, U21 spielen, dass auch das belohnt wird, wenn man gute Leistungen bringt und nicht dass Stars gekauft werden und vor dir hingesetzt werden. Weil das wäre so meine Kritik gewesen, wenn wir jetzt doch mal gewartet hätten, bevor man bei Seimen das Vertrauen ausspricht. Ja, finde ich so besser. Ich denke, Seimen ist auch stabil. Ich fand jetzt die beiden Relegationsspiele richtig gut von ihm. Ich finde, das Hinspiel hat er alleine die Null gehalten. Also Wolfsburg war echt die bessere Mannschaft im Hinspiel und Seimen hat da echt gut pariert und auch dann vorgestern Abend, als dann Wolfsburg endlich abgestiegen ist, auch einmal am Ende nochmal eine Mega-Parade, auch wenn er zwar sehr zentral kam, der Ball, aber trotzdem so cool zu bleiben in der 120. Minute, nachdem du fast nichts zu machen hattest, und wirkt auch super sympathisch, der Junge. Ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt auf ihn. Und selbst wenn es nicht klappt, mein Gott, für mich ist es wichtig, diese Signalwirkung an unsere eigene Jugend, weil das vielleicht überlegt sich jetzt einer, wie heißt der nochmal, der bei U19 ziemlich gehabt wird? Murati.
Achso, meinst du Florian oder was?
Nee, der Stürmer. Wir haben ja, glaube ich, so
einen Malik Musrati.
Musrati, genau.
Na, ja.
Zum Beispiel, der auf den wartet er immer noch darauf, ihn zu verlängern. Vielleicht ist es ein Argument mehr, guck, so hier siehst du, wir geben euch die Spielzeiten, die ihr, wenn ihr gut seid. Ja, wobei ich hätte Tubolo sehr gefeiert, einfach nur, um die Freiburger den Druckkurs zu lesen.
Ja, das stimmt. Ja, aber gut, ich meine, ich glaube, das war wirklich, also ich weiß nicht, woher so Gerüchte kommen.
Ja.
Aber wir sind uns da einig, also ich halt Seim auch, das habe ich auch schon geschrieben, ich halt Seim für die einzig logische Option. Der hat überall, auf jeder Ebene, auf der er bisher gespielt hat, überzeugt. Der hat als 18-Jähriger in der dritten Liga überzeugt, als 19- bzw. 20-Jähriger jetzt in der zweiten Bundesliga überzeugt, in der Relegation, also viel mehr Druck geht eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar noch mehr Druck, als in der Champions League zu spielen. Da ist natürlich die Qualität der Gegner höher, als wenn du gegen Wolfsburg kickst. Aber wir haben ja in der Champions League nichts zu verlieren. Also ich glaube, viel mehr Druck als Relegation geht eigentlich gar nicht. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und ja, da macht er halt mal einen Fehler. Der spielt aber in einer so stabilen Mannschaft. Wir sind gerade so gut drauf. Und wann, wenn nicht jetzt, willst du einem jungen Spieler die Möglichkeit geben, die Chance, also du musst es ja nicht immer so machen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, den jungen Spielern eine Chance geben, wenn du dir keinen anderen Spieler leisten kannst. Ja, also mir so schön, dass mit den jungen Wilden 1 und 2 war es ja auch ein bisschen immer aus der Not heraus geboren. Weil du hast halt sonst niemanden oder hast halt irgendwie, keine Ahnung, ich meine 2000, bei der zweiten Generation mit Gomez und Khedira ging das ja noch einigermaßen, aber 2003, da musstest du ja auf Hinkel, Kurani und so weiter setzen, Klepp, weil du konntest halt keinen kaufen, hast kein Geld.
Ja. Vor allem finde ich, muss man auch jetzt die Binde patzt, das ist jetzt auch nicht so übel nehmen. Ich meine, Nübel hat jetzt auch nicht gerade immer top performt, so gut er auch war, aber er hat auch manchmal seine Böcke gehabt. Gegen Hoffenheim ist fast ein Eigentor geschossen. Ich hoffe, dass da auch die VfB-Fans ein bisschen geduldiger sind, weil es gab ja schon, ich meine, wo wir da den, wie hieß der Verteidiger, den wir einsetzen mussten, jetzt nach Leipzig gewechselt ist?
Weiß ich nicht.
Der Japaner.
Achso.
Chase.
Achso, Chase, André Chase, ja. Der ist nämlich nach Leipzig, nach Salzburg gewechselt.
der hat ja auch ein paar schlechte Spiele gemacht und dann kam da auch schon die ganze Leute, die ihn am liebsten gleich wieder in die zweite Mannschaft verschickt hätte. Ja, wir müssen geduldig bleiben, das ist das Wichtigste. Und Dennis Seim, die Fehler, ihm die Chance geben, auch Fehler zu machen. Also.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und dementsprechend, also richtige Entscheidung sollte man auf jeden Fall da auch nochmal betonen. Und dann haben wir noch zwei Personalien aus der Herrenmannschaft. Pascal Stenzel, Vertrag wurde nicht verlängert. Das war dann auch schon beim Pokalfinale, wurde er auch schon mit Sprechchören gefeiert. Das war auch, glaube ich, absehbar. Gibt es halt keine Fußball-Gottrufe mehr. Der war auch 7 Jahre jetzt da, seit 2019. Also ich hatte mich ja neulich mal über die Freiburg-Spieler, als ich mir die Freiburg-Spieler im Finale angeguckt hatte, die teilweise seit 10, 11 Jahren bei Freiburg spielen. Da muss man sehen, so ein Stenzel ist halt auch schon ganz schön lange bei uns mittlerweile. Ja. Oder Karasor und Fabi Predlo. Ja. Genau, bei Sagadu ist noch offen. Er hat wohl rund ums Pokalfinale gesagt, dass er beim VfB bleiben möchte. Aber schauen wir mal, was daraus wird. Dann gibt es noch bei der Frauenmannschaft noch zwei Personalien, Sascha Klaß. Oder Klaas, aber ich glaube, es wird mit Doppel-S geschrieben. Der General Manager heißt es bei der Frauenmannschaft, also der Sportdirektor quasi. Der hat seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Das ist, denke ich mal, auch auf der Position gut, dass man da Kontinuität hat, zumal es ja jetzt wirklich in einen Bereich geht, wo du wahrscheinlich nicht mehr durchmarschierst. Ich meine, wäre natürlich schön, wenn wir direkt als Aufsteiger Meister würden. Aber ich glaube noch nicht so richtig dran, weil ich glaube, da ist doch, es sind sehr viele etablierte Mannschaften, gegen die es richtig schwer wird nächste Saison. Genau, aber auf jeden Fall hat man da Kontinuität und Sascha Klaas war auch weiterhin aktiv. Er hat Luzi Zehringer von den Bayern ausgeliehen. 18-jährige Verteidigerin in Stuttgart geboren. Und auch schon genau ein sehr vielversprechendes Talent. Ich würde sagen, wenn wir dann auf die neue Saison blicken, dann blicken wir auch nochmal ausführlich auf die Frauenmannschaft und wer da dann beim VfB an Bord ist. Gut, ich glaube, das war es jetzt mal mit aktuellen Themen.
Ja.
Dann unser kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Betrag, den ihr uns jeweils zukommen lasst. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Wenn ihr neu einsteckt, dann schickt euch der Erik ein kleines Starterpaket mit RUDB-Merch. Und wenn ihr uns mit $10 im Monat unterstützt, dann werdet ihr wie der Daniel in jeder Folge genannt. Und wir bedanken uns bei euch. Das tun wir hiermit auch. Vielen Dank, Daniel. Der unterstrich Zylinder und Renato unterstützen uns mit $5 im Monat und werden auch in jeder Folge genannt. Danke sehr. Und stellvertretend für alle, die uns mit $2 im Monat unterstützen, nennen wir heute die Kollegen vom Vertikalpass. Und bei PayPal könnt ihr uns einfach Geld rüberschieben, wann und wie häufig und in welcher Höhe ihr wollt. Und schon kleine Spenden helfen natürlich, dass wir hier den Podcast am Laufen halten können für die laufenden Kosten, wie gesagt, oder wir setzen uns für neues Equipment ein. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenprostring.de/support. So, und dann starten wir mal.
Ich habe tatsächlich ja gerade noch ein Thema aufgeploppt, habe ich gerade auf Twitter gesehen. Trainingslager.
Oh ja,
steht fest. Ja, 4.8. bis 8.8. Beim ISV Krassau in Bayern.
Ah ja, da waren sie, glaube ich, schon mal. Super, das können wir, glaube ich, kann ich gleich unten nochmal eintragen, wenn wir auf die, auf die Sommerpause blicken. 4. bis 8.8.
3.8. bis 8.8.
Okay, 3. also 5 Tage quasi.
Genau. Ja. Und davor ist Frankfurt da und dann kommen wir.
Jawohl.
Hat Frankfurt das auch erfunden?
Ja. Trainingslager in Krassau. Ja gut, da kann man wieder hinfahren, wenn man sonst nichts zu tun hat. Genau. Aber kommen wir später noch zu was in der Sommerpause passiert. Jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema dieses dieser Podcast-Folge. Aber eigentlich, also mir ging es zumindest so, ich war noch nicht bei der Vielpokalfinale. Das war mein drittes, bei dem ich im Stadion war. Das fünfte, was ich miterlebe. Und ich war noch bei keinem Pokalfinale so entspannt. Und so, sagen wir mal, wenig nervös wegen des Sportlichen. Wie ging es dir vor dem Spiel, vor dem Samstag?
Ja, auch genauso, auch weil ich mir auch keine Chance ausgemalt habe. Irgendwie komplett das andere Rollenverteilung wie letztes Jahr.
Ja.
Wir waren die Mannschaft, die eigentlich nur noch mit dem Pokal die Saison krönen konnte oder das I-Tüpfelchen drauf machen konnte, während der Gegner den Sieg brauchte, um zumindest nicht von enttäuschenden Saison zu sprechen.
Mhm.
Wir waren in der Ostkurve, wir waren in der Marathon-Tour diesmal. Der hohe Haushohe-Favorit war in der Ostkurve. Ja, irgendwie so das komplette Gegenteil. Wir haben so die Bielefeld-Experience gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also es war auch rund ums Stadion. Es war zum Glück auch entspannter beim Einlass. Das muss ich auch nochmal sagen. Die haben, ich glaube, über 20 neue Drehkreuze installiert und das hast du auch gemerkt. Denn ich war super schnell drin, es gab kein Gedränge. Wie man vorher nicht auf diese Idee gekommen ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Zumal dann, ich weiß nicht, ob das letztes Mal auch da war, es waren unglaublich viele Bayern-Fans hinter Marathon-Tor. Also die einfach diesen Eingang genutzt haben, weil ich halt einfach von der anderen Seite kam. Super nervig. Super nervig. Aber gut. Ich kann ja dann gleich noch ein bisschen was von der sonstigen Berlin-Experience berichten. Wir gucken uns mal die Startelf an. Und die war eigentlich unverändert zu den letzten beiden Spielen, außer dass Rakes für Nati in der Startelf stand. Ansonsten alles gleich. Ist auch außergewöhnlich, dass wir jetzt so häufig mit der gleichen Startelf spielen. Das gab es, glaube ich, unter Sebastian Hoeneß selten, dass wir so häufig auf die gleiche Startelf setzen. Aber scheinbar hat er da jetzt in den letzten Spielen seine Formation gefunden und hat auch so ein bisschen auf Kontinuität gesetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Eingespielt hat, ist, glaube ich, auch wichtig. Und man hat es auch sofort gemerkt, dass da ein bisschen die Mannschaft da sich gerade in der ersten Halbzeit, was Mandekun angeht, sehr gut eingestellt war auf die Bayern.
Ja, ich finde auch, das hast du richtig gesehen. Ich glaube, damit können wir auch direkt ins Spiel reingehen, weil die gleiche Aufstellung müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren. Du hast gegen Leverkusen ein super Spiel gemacht, du hast gegen Frankfurt über lange Strecken ein gutes Spiel gemacht und hast dann am Ende halt ein bisschen schleifen lassen, aber es war natürlich auch eine besondere Situation. Und jetzt hast du halt gegen Bayern direkt da angeknüpft, fand ich. Also VfB kam super rein, kam zwar in den ersten 10 Minuten noch nicht so richtig gefährlich vor das Tor, aber dann Mittelstädt, der ans Außennetz schießt. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, im Stadion die sind ready für das Spiel. Wie gingst du ja vom Fernseher in der Anfangsphase?
Also ich war beim Public Viewing beim Mercedes-Benz Museum.
Wie war's da?
Also auf jeden Fall, die Stimmung war auf jeden Fall dazu, da haben's auch, die haben mitgesungen. Also die Stimmung war auch da gut, sehr stadionmäßig, also da haben wir immer gehört, also der Fernseher war da ein bisschen leise, aber man hat trotzdem gut gehört, was die VfB-Fans da singen, und da wurde einfach mitgesungen, das war einfach geil. Ja.
Cool. Genau, und wie hast du die Anfangsphase wahrgenommen?
Ich war sehr positiv überrascht, irgendwie. Ich habe so den Braten nicht gerochen. Ich dachte, okay, gibt uns jetzt Bayern die den Raum?
Ja.
Oder sind wir einfach so gut? Aber bis dann, also dann habe ich immer gesehen, dass dann Kane in die Innenverteidigung gerutscht ist, um den Ball anzunehmen, weil sonst wie Chabot nicht los wurde. Also gerade Chabot, das war ein Hammerspiel von ihm. Ja. Die erste Halbzeit, der hatte den Kane echt in der Tasche, also riesen Respekt vor ihm. Ich frage mich echt auch, warum der nicht zur WM mitkommt. Ich finde, das fand's richtig gut. Klar, zweite Halbzeit dann, ich fand auch, dass er den Fehler beim 1-0 gemacht hat, aber kann es halt auch nicht immer super vor Ort sein, aber dazu kommen wir später mehr.
Ja, genau. Nee, also ich fand's auch gut, dann hat der Mittelstädt nach 17 Minuten auch gleich die nächste Chance, das war auch die beste Chance des VfB, den Schuss muss Urbik dann aus der Distanz, dann aus der Ecke kratzen, wieder eine Vorlage von Undaf, also Undaf war zwar auch nicht getroffen, aber zumindest in der ersten Halbzeit war auch ein Antreiber dieses guten VfB-Spiels, und ja, was so ein bisschen das Manko war, ansonsten von einer guten ersten Halbzeit oder von guten ersten 60 Minuten war halt die Chancenverwertung.
Ja,
das ist halt das alte Spiel, du musst halt deine Chance machen. Du musst es nutzen, und dann hast du eine Chance gegen diese Bayern, die du wirklich gut im Griff hast, auch fand ich. Also auch hinten VfB alles wegverteilt, und die Stimmung, also ich weiß nicht, wie es dann beim Public Viewing rüberkam, die Stimmung in der Kurve, die ersten 20, 30 Minuten war absolut Hammer. Also es passt dann auch natürlich dazu, wie der VfB spielte, aber trotzdem.
Also man hat eigentlich nur die VfB-Fans gehört. War sehr gut.
Ja, ich habe die sowieso nur gehört, aber es war richtig gut, es hat richtig Bock gemacht auch. Ich meine, klar, du weißt, wie so ein Spiel gegen die Bayern läuft. Irgendwann passiert es halt, wie es dann ja auch passiert ist. Aber zumindest in dieser ersten Halbzeit, diese erste halbe Stunde, die war richtig gut. Die Bayern hatten dann nach 30 Minuten den ersten Torschuss von Luis Diaz, hat aber Nübel relativ sicher. Dann hatte Stanisic nach 36 Minuten ein bisschen Platz, aber auch den kann Nübel halten, und da hast du schon gemerkt, okay, die Bayern, die befreien sich so ein bisschen langsam von diesem Druck auch. Der VfB gerät ein bisschen in die Defensive, aber nichtsdestotrotz, also der VfB fand ich zumindest auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit, und das ist gegen die Bayern, finde ich, nicht selbstverständlich. Ich meine, die Bayern sind ja auch nicht mit der B11 angetreten im Pokalfinale. Mhm. Wie fandst du den VfB so insgesamt in der ersten Halbzeit?
Also ja, positiv überrascht. Das frühe Gegentor, das immer gefallen ist, ist diesmal nicht gefallen.
Ja.
Ich hatte schon so ein bisschen den Gedanken, vielleicht mit ein bisschen mehr Matchglück könnte da was gehen. Ich war tatsächlich positiv, und ich hatte mir da schon ein bisschen schon so vielleicht die Hoffnung, dass wir die ärgern können. Auch wenn die letzten Minuten vor der Halbzeit, da war ich dann ganz froh, dass die Halbzeit zur Halbzeit
gegriffen
wurde. Weil der Bayern auch ein bisschen besser rauskam, und dann ging da einfach ein bisschen die Booster aus, hat man schon gemerkt. Und auch was wieder so typisch Bayern ist, der pfeift zur Halbzeit und da stehen 10 Bayern-Spieler.
Ja.
Also, ich verstehe nicht, eine Sache verstehe ich nicht, was ich immer so medial mitbekomme hier, dass Bayern dieses Mal sympathisch ist, hier auch Meister der Herzen sind die dieses Jahr.
Das ist die lächerlichste Schlagzeile, die ich hier gelesen habe.
Alter, ja. Der lässt sich da fallen gegen Hendrik, sorry. Also, der wollte da den Elfmeter, und dann rennt den Jablonski in dieses Gesicht. Also, dass der da, wo ist die Kapitänsregel? Ich verstehe das nicht.
Kannst du die Regel, ja. Ja. Ja, nee, also ich fand's auch eine gute erste Halbzeit. Ich war auch froh, dass wir in der Halbzeit waren, war dann auch zufrieden mit dem 0-0. Ich bin reingelaufen und dann sprach mich jemand an. Grüße an der Stelle, sprach mich jemand an, meinte, hast du dich umgezogen? Ich so, nee. Ja, du warst auf einmal am Alexanderplatz und hast eine schwarze Jacke. Ich so, Nee, naja, auf jeden Fall, es waren Hörer, beziehungsweise waren zwei Hörergrüße an der Stelle. Ich habe den Namen leider nicht mehr behalten. Vielleicht hatte ich auch schon das ein oder andere Berliner Kaltgetränk zu mir genommen. Genau, war auf jeden Fall sehr cool. Mit den beiden habe ich das ganze Spiel verbracht. Genau, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Viele Grüße nochmal an der Stelle, wenn ihr das hört. Weil ich glaube, sie hören es, weil sie haben mich auch gefragt, wann sie das nächste Mal aufnehmen. Jetzt. Genau. Und ja, also es war auch ja zur Halbzeit 0-0. Konnte ich voll mit leben. Also das war echt, dafür, dass ich auch keine Erwartungen an das Spiel hatte, war 0-0 zur Halbzeit, fand ich echt gut. Du weißt nie, es ist halt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, bla bla, und es ist halt ein Spiel. Und da kann halt wirklich alles passieren. Ja, und da passieren halt auch Sachen, die in einem Ligaspiel nicht passieren, weil du im Zweifelsfall sagst, okay, ich nehme halt den Punkt mit, das kannst du halt hier nicht. Und ja, das war eigentlich ganz gut, und dann ging es in die zweite Halbzeit, da gab es erstmal eine kurze Pyro-Show. Und dann kam es, wie es kommen musste. 55 Minuten führe ich mit dem Foul an Odise vom Strafraum. Bisschen unnötig, fand ich, weil da war eigentlich noch relativ viel Rasen bis zu Alex Nübel. Und dann führt Kimmich den Freistoß aus, schiebt den Ball rechts auf Odise und der flankt. Und ja, Schema war ein bisschen überrascht in der Mitte, dass plötzlich Kane in dem auftauchte, aber ich glaube, da passt auch die ganze Zuordnung. Und ich glaube, da hat man einfach gepennt nach dem Freistoß. War nicht sortiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht Schema stehen sollte.
Ja, Jabot ist, glaube ich, rausgerückt, um den Pass abzufangen.
Ja,
war
genau.
Nicht schnell genug. Und dann sollte Schema Kane übernehmen. Und da war so ein typischer Coverage-Bust. So.
Ja, ich meine, der ist dann natürlich super frei. Ja. Ja, ich habe nichts gesehen von dem Tor. Weil von der ersten Pyro-Aktion war es noch so zugenebelt, dass ich einfach nur gesehen habe, wie der Freistoß ausgeführt wird. Und dann habe ich einen Jubel gehört und dachte, okay, es müssen die Bayern-Fans sein, weil wir sind es nicht. Und ja, war ein bisschen, ist irgendwie lustig, dass du halt in einem Spiel das Tor nicht siehst und nicht wegen Fahnen, sondern einfach nur, weil das zu neblig ist. Und dann, ich weiß nicht, willst du zu dem Tor noch was loswerden oder ist das ein typisches Bayern-Tor gegen uns?
Ja, es ist ein typisches Bayern-Tor, also ich glaube, die haben so ein bisschen die haben es schnell ausgeführt, den Freistoß. Ich habe mir das bei 50+2 habe ich das mir anhören lassen, dass es auch ein bisschen einstudiert ist von Bayern, so ein bisschen dieses Chaos auszunutzen. Ja, Unordnung war da, Henriks wurde da rausgezogen von Olysee, fehlt in der Mitte.
Kann auch die Flanke nicht unterbinden.
Ja, natürlich, ja, bitter. Ja, Chabot kommt, verschätzt sich, Schema kommt zu spät. Einfach gut designt von den Bayern. Ja. Ich und Kane muss da stehen, wo ein guter Stürmer stehen musste.
Ja, also ich meine, das Tor, ich meine, das war natürlich schon sehr lapprig verteidigt von uns. Auf der anderen Seite, irgendwann wäre es gefallen, du musst halt vorher die Tore machen. Wenn du das in einem Spiel packen willst, dann musst du aus den zwei Chancen, die du in der ersten Halbzeit hast, ein Tor machen. Und dann läuft das Spiel halt ganz anders. Vielleicht dann müssen die Bayern mehr kommen, dann hast du mehr Räume vielleicht. Dann bist du auch vielleicht nochmal wacher. Wir wissen immer, dass der VfB nach der eigenen Treffer nochmal ein bisschen schärfer ist, nochmal ein bisschen wacher oder quasi direkt ein Tor. Aber meistens sind wir nach dem eigenen Tor nochmal besonders gut drauf und wollen gleich das Zweite nachlegen. Und aber so kam es nicht. Und dann gab es erstmal ungefähr 5 Minuten Pyropause, in denen sowohl die Cannstatt-Kurve, nenne ich das mal, also das Marathon-Tor, als auch die Ostkurve einiges abbrannten und ein riesiges Anti-DFB-Banner durchs Stadion wanderte. Also nachdem man sich kurz davor noch gegenseitig als Spruchbänder gezeigt hat mit Hurensöhnen, stimmte man dann zusammen Anti-DFB-Gedenken an. Das wurde im Fernsehen aber nicht wirklich gezeigt, dieses riesige Banner, was dann von der vom Marathon-Tor über die Gegentribüne in die Ostkurve wanderte, oder?
Nee, aber es ist so, also ich liebe die deutsche Fankultur. Also man hasst sich, Bayern und Stuttgart sind, auch wenn es sportlich nicht so ist, aber fantechnisch immer noch Rivalen. So. Ich glaube, es war so dieses Banner, da stand ja auch dran, die Rivalen sogar die Rivalen verbinden sich so.
Ja, genau.
Das hat der Kommentator aufgegriffen, hat so gesagt, jetzt arbeiten die Rivalen zusammen, aber sonst hat dann gesagt, hat gesagt, dass hier jetzt ein Anti-DFB-Banner rumgereicht wird. Es wurde nicht gezeigt. Bis später irgendwann mal die Refcam, ich glaube beim 2-0, oder ich glaube bei irgendeiner Strafraumsituation, genau bei diesen, bei der, glaube ich, bei der Leimer-Situation. Weil ich weiß nicht, immer jedenfalls hat man die Jablonski-Kamera gesehen, da war es richtig fett im Hintergrund, das war so geil. Und du denkst, Alter, ihr gebt euch Mühe, das nicht zu zeigen, und dann hast du es so bett, weil du unbedingt diese Ref-Kamera präsentieren musst. Und ja, also richtig starke Aktion. Ich glaube, kein anderes Land hast du so, wenn es um den Verband geht, so eine Verbundenheit. Auch diese ganze Tennisball-Geschichte damals auch so, das ist so geil. Ich habe das selbst echt gefeiert. Ich hasse Bayern München. Für mich ist die Schikarius auch ein bisschen Heuchler, was das angeht. Aber ich liebe sie dafür, dass sie das mit uns gemacht haben.
Ja, und ich meine, die Kritik richtet sich natürlich zum einen daran, wie der DFB auch dann teilweise vor der Innenministerkonferenz kuscht. Ja. Es ging um, ich glaube, generell auch einfach so Themen wie Repression, wie Umgang mit Fans, und es ging natürlich auch um die Ticketpreise. Denn ich muss sagen, ich hatte es noch gut. Ich habe mein Ticket bei der Kategorie Fan und hat nur 45 Euro gekostet. Ja. Das gab, ich glaube, die nächste Kategorie waren 80 Euro und dann irgendwie 120, 140 Euro, wo ich mir nicht so, boah. Also liebe Leute, dafür, dass ihr in einem 80.000er Stadion und wie viel da reingehen, jeder Fangruppe nur 25.000 zusteht. Ja? Das heißt, ihr macht ganz viele Tickets, verkauft ihr einfach an irgendwen, dem das Spiel ehrlich gesagt am Arsch vorbeigeht. Ja, und dann ruft ihr noch so Preise teilweise auf. Boah. Also, ja. Ich meine, klar, es ist ein besonderes Spiel. Beim Conference League Finale habe ich mir sagen lassen, was jetzt heute Abend in Leipzig stattfindet, da kommst du für 40 Euro rein. Und zwar überall fast. Ja, aber trotzdem, also ich finde es schon. Nur weil es jetzt ein Pokalfinale ist, muss man die Leute dabei nicht schröpfen.
Auf jeden Fall.
Weil es ein besonderes Spiel ist. Und ich meine, so eine Reise nach Berlin, da ja die Hertha nie ins Pokalfinale kommt, die ist eh schon teuer genug. Und dann irgendwie noch so, so krass noch hinzulangen. Ja, also ich finde die Kritik auf jeden Fall berechtigt. Genau. Die Pyroshow war auch beeindruckend. Solange natürlich immer, und das haben wir in Frankfurt gesehen, dabei niemand verletzt wird und nichts die Hand verlässt, und das war in dem Fall nicht so. Das ist mir irgendwie auch völlig klar, und ich muss da Uli Hoeneß stark widersprechen, ohne dass ich seinen Quatsch wiedergeben möchte.
Also gut. Wenn Uli Hoeneß sauer ist, hast du es richtig gemacht.
Ja, genau. Genau. Lebe so, dass Uli Hoeneß was dagegen hätte. Genau. Fall dich im Stadion so, dass Uli Hoeneß was dagegen hätte. Es stand 1-0. Die Pause war irgendwann wieder vorbei. Man sah wieder so ein bisschen was irgendwann. Und dann Leimer fast mit dem 2-0. Da kommt ein Abpraller nach dem Schuss von, ich glaube, Olise auch. Und Leimer steht völlig frei und schießt dann drüber. Und dann muss man sagen, Diaz hat vorher geschossen. Dann war der VfB schon ganz schön am Schwimmen. Ich habe ja schon häufiger gelesen, ich glaube, es kommt auch in den Kommentaren, dass dem VfB diese Pyropause, diese ungefähr 5 Minuten geschadet hätte. Kannst du diese Sichtweise etwas abgewinnen?
Nein. Ich fand, also Bayern hatte schon vor dieser Pyrophase, Pause schon das Spiel im Griff. Und ja, ich meine, klar, ich verstehe, wir haben immer so ein bisschen Ruf, dass uns solche Pausen nicht gut tun. Ich glaube, letztes Jahr war so immer so, wenn es Unterbrechung gab, dann war danach und so ist bei uns wie die Spannung abgefallen.
Bochum.
Ja. Freiburg, glaube ich, auch beim ersten Spiel.
Ja.
Aber da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die Büropause schuld dran ist, sondern einfach, dass hier, wenn man mal die Qualität sich einfach durchsetzt.
Ja. Finde ich auch. Also, das ist, und ich meine, das dauert ja dann noch ein bisschen, bis dann das 2-0 auch kam von den Bayern. Also, wir hatten das Spiel ja relativ lange, relativ offen gehalten, finde ich. Und ich meine, wir müssen uns jetzt auch unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber 60 Minuten lang, oder wann kam das 1-0? 55 Minuten lang. 55 Minuten lang die Bayern ziemlich in Schach zu halten und dann auch erst in den letzten 10 Minuten noch die 2 Tore zu kassieren. Also ich glaube, ein 1-0 im Pokalfinale wirkt dann auch schon mal anders als ein 3-0 am Ende. Zumal du ja dann wirklich auch bis zum Ende die Chance gehabt hättest, vielleicht noch auszugleichen. Also ich finde das völlig okay. Es ist eine lange, anstrengende Saison. Entweder das passt alles oder nicht, und wenn nicht, dann reicht halt nicht gegen die Bayern. Jelsch kam in der 64. Minute für Rakes, der war ein bisschen angeschlagen, aber ich finde Rakes auch krass einfach, der stand ja letztes Jahr schon im Pokalfinale, hat damals ein super Spiel gemacht, jetzt wieder, also hatten wir auch schon gesagt, verdiente auch Schweizer Nationalspieler. Und ich hatte zumindest im Stadion das Gefühl, denn es war dann auch irgendwie, also auch wenn das halt schon noch nicht viel, der VfB rannte halt viel an, aber die Bayern standen halt super stabil, fand ich nach dem 1-0, so in den letzten 20 Minuten. Hast du da noch Hoffnung, dass wir das noch drehen?
Solange es 1-0 steht, immer so ein bisschen die Hoffnung, hey, jetzt Lucky Punch. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mal einen Schuss aufs Tor bekommen haben.
Nee, ich eigentlich also hingekriegt haben. Ja, genau, ich glaube nämlich auch nicht. Der VfB, es kam einfach nicht mehr. Die Bayern haben sich dann ihrer Stärken besonnen. Die waren auch defensiv wesentlich stabiler. Dann machst du halt keinen Stich mehr. Ja. Die Bayern wechselten dann nochmal. Lennart Karl kam rein für Jamal Musiala, El Kanus für Führig beim VfB. Die Wechsel fand ich relativ spät. Gut, ich meine, du rechnest natürlich immer mit einer Verlängerung. Da willst du natürlich nicht deinen Wechsel irgendwie schon in der 60. verbraten. Meinst du, es hätte was gebracht, wenn El Kanus früher auf dem Platz gestanden hätte?
Ja, wobei ich hätte ihn vielleicht nicht für Führig gebracht. Vielleicht sogar für Undaf, weil Undaf wirkt ein bisschen unsichtbar. Oder vielleicht für Demiric.
Ja, das hätte ich mir auch mal eine Überlegung gewesen. Ne?
Ja. Führig war von den drei eigentlich am besten, fand ich. So.
Ja.
Hatte zumindest seine Momente. Ich glaube auch der Co-Kommentator, ich glaube, das war das Matthäus oder so, der hat sich auch ganz gewundert, dass der Kanu so spät kam.
Ja. Ja, aber es ist natürlich, also es ist natürlich.
Schweinsteiger.
Okay. Es ist natürlich Makulatur jetzt, weil wir wissen es nicht, aber ja, also es lief ja auch eigentlich, wie gesagt, bis zum Gegentor nicht schlecht. Vielleicht hätte man dann doch früher reagieren müssen. Stattdessen fiel dann in der 80. Minute das 2-0 und da hast du halt wirklich gemerkt, es geht so langsam dahin. Kane schießt aus 20 Metern an die Latte, der VfB kriegt den Ball nicht raus, Diaz legt den Ball nochmal im Strafraum quer und Kane trifft aus der Drehung. Ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen, ob es gegen Hendricks war oder noch schon wieder gegen Schema. Aber also was halt blöd war aus unserer Sicht, ist, dass die Bayern halt am Ball bleiben nach diesem Lattentreffer. Also das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich glaube aber auch, der VfB war zu diesem Zeitpunkt auch vor dem Anrennen und von der Spielweise schon ein bisschen vielleicht auch mental müde. Oder wie hast du es 2-0 gesehen?
Auch so, ja. Das war am besten am Ende nur so ein, hey, Hauptsache der Ball geht weg von unserem Tor und dann erst schauen wir mal, was wir machen können. Ja, am Ende ist da schon die Leistung abgefallen, muss man ehrlich zugeben. Cema übrigens, sah da nicht gut aus, aber gut, ist ein 20-jähriger Mittelfeldspieler, der jetzt gerade erst so sich durchsetzt, insofern kein Vorwurf an ihm.
Ja,
hätte der Ball schon früher weggeklärt werden müssen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also du musst halt nach dem Lattentreffer musst du halt schauen, dass du den Ball da wegkriegst. Und José Mourinho, der auf Einladung von Fabian Wohlgemuth oder auf Einladung des VfB anscheinend,
das war das Geilste.
Der hat sich gedacht, okay, den lasse ich nochmal ein bisschen reifen beim VfB. Also keine Kritik an Schema hier, aber ja, das mit Mourinho fand ich auch lustig.
Ja, dass das von Wohlgemuth kam. Woher kommt diese Connection? Hat ihm einfach einen Brief geschickt, so, hey, hast du Bock?
Ich glaube, er hat ihm eine Mail geschickt. Wahrscheinlich mourinho@realmadrid.de oder was. Dann kommt das an. Ich glaube, man steht da so, also weil der jetzt auch, ich glaube, es steht schon fest, dass er Real übernimmt, ich weiß gar nicht.
Gerüchten zufolge, ja, aber es ist nichts kommuniziert worden.
Ja, okay. Na gut, also auf jeden Fall fand ich es lustig. Man hat es, glaube ich, es wurde auch, glaube ich, auf der Tafel eingeblendet. Auf der Anzeigetafel im Stadion. Das ist ganz lustig. Dann wechselt der VfB auch nochmal. Vorher sah Schabo noch gelb nach dem taktischen Foul, aber dann wechselt der VfB. Nati kam rein für Schema und Tomasz für Demirovic in der 84. Minute. Medo leider ziemlich blass an dem Spiel. Also ich hätte ihn vielleicht auch eher noch runtergenommen für El Kanus. Dann kamen die beiden Bayern noch, Goretzka für Pavlovic rein. Und dann, kam das 3-0 noch in der Nachspielzeit. Das hast du meiner Meinung nach wirklich nicht gebraucht. Ich fand es ein bisschen hoch auch. Handelfmeter gegen Stiller. Brauchen wir jetzt beim letzten Gegentor dieser Spielzeit auch nicht mehr drüber zu diskutieren. Ich fand es ein bisschen albern. Aber gut.
Ich finde das jetzt auch zu hoch. Und auch, dass dann am Ende dieses so King, Superstürmer, bla bla bla, bis der Stürmer der Welt gelabert kam. Der hat ein Tap-in-Tor gemacht, ein 11-Meter-Tor. Das zweite war schön, muss man zugeben, aber das ist nichts, was hier Kramaric oder so hätte auch machen können.
Ja. Also, genau, die Bayern wechselten dann noch ein bisschen durch. Ich finde, das Ding war dann durch. Ich habe ehrlich gesagt, nicht mit dem Sieg gerechnet und das, genau das habe ich auch bekommen. Deswegen war ich dann auch nach der, wie ging es dir nach dem Abpfiff? Warst du sehr enttäuscht?
Nee, ich war erstmal froh, wie, dass das auch ein bisschen rum ist, weil das jetzt auch nicht eine lange Saison war. Und trotzdem, die Stimmung war gut. Ich glaube, auf dem Weg zur Bahn haben alle dann nochmal Europapokal angestimmt. Ja. Oder Schwaben versorgt, eure Gelder. In der U-Bahn dann auch. War eigentlich hier so, es wirkte nicht, als hätten wir verloren, sondern einfach nochmal die Saison gefeiert. Und ja, wir können trotzdem doch stolz auf uns sein.
Ja, und also, genauso war die Stimmung auch in Berlin. Also du hast die, also die Mannschaft wurde gefeiert, die kam ja dann auch nochmal in die Kurve. Nübel wurde verabschiedet, Pascal Stenzel wurde verabschiedet, die Mannschaft wurde gefeiert und das ist halt, ich meine, gut, also ich glaube, wenn du im Pokalfinale kommst, dann gibt's keine Mannschaft oder keine Kurve, die ihre Mannschaft zur Sau macht, ja, wenn sie verloren hat. Aber es war auch einfach, super, ja, genau, das kann sein. Aber es war auch einfach, ja, es war auch die ganze Stimmung hinterher, ja. Du hast dann Bayern-Fans rausgesehen, die relativ emotionslos gesehen. Also ich bin mir sicher, auch Bayern-Fans, für die der erste Pokalsieg war oder das erste Double, die haben sich gefreut, aber es gab dann auch viele, die halt so, also ich hatte das Gefühl, ich habe natürlich auch nicht alle 80.000 gesehen, dass die VfB nach dem Spiel eine bessere, mehr in Feierlaune waren als die Bayern-Fans. Ja, also muss einfach sagen, das Spiel war nicht das Einzige, was gestört hat an dem Abend. Genau, wir können mal gucken, was unsere Hörer und Hörer geschrieben haben. Auf Twitter schreibt der Marc, also ich habe dann geschrieben, auf den Rängen gewinnt der VfB gegen die Bayern Erfolgsfans auch nicht verwunderlich. Der Ed Goldkäfer Hochzeit hat geschrieben, Pyroshow hat den Spielrhythmus komplett gekillt. Weiß ich nicht, also finde ich nicht. Der VfB hat, glaube ich, schon vorher eigentlich, also der hat danach auch nicht mehr viel Land gesehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das den Spielrhythmus weg war. Also weil die Unterbrechung hatten ja beide. Und wenn, dann hätte es ja eher den Bayern geschadet, die ja in Führung lagen. Und direkt hätten nachlegen können. Deswegen, also wenn der VfB es gerade durchgemacht hätte und danach wäre die Show losgegangen, dann hätte ich gesagt,
ja,
nee. Aber andersrum weiß ich nicht.
Nee, ich bin da auch, ich glaube es auch nicht.
Der Cristiano schreibt, Geld schießt doch Tore. Genau, ja, gut. Hat man sich wahrscheinlich letztes Jahr auch gedacht, als wir gegen Bielefeld gespielt haben. Der Chris schreibt, tolle Leistung, richtig eingestellt, Ergebnis hoch, greifen wir halt 26, 27 wieder an. War trotzdem eine echt starke, tolle Saison. Dann können wir gleich noch drüber sprechen, wie wir die Saison einschätzen, haben wir eine Hörerfrage zu bekommen. Der FW1893 schreibt bei Blue Sky, 0-3 gegen den Cheatcode der Liga, den FC Köln verloren. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wieder. Wir haben uns sehr gut verkauft. Das Karriereende von Kane wird ein Stück zum Feiertag genannt. Ich bin mega stolz auf unsere Truppe nach einer tollen Saison und freue mich auf die Champions League. Und der Marx Engels Sportson, ich sehe den Nutznamen nicht ganz, schreibt, alles gegeben, aber natürlich schon unglücklich, dass der Support bei so viel Rauch nicht die gleichen Emotionen rüberbringt, weil nichts zu sehen ist, am Ende nicht belegbar, aber vielleicht hätte die Mannschaft auch das erste nicht kassiert, wenn der Support sie emotional passender getragen hätte. Finde ich es ehrlich gesagt nicht, weil der Support war da. Der war natürlich in der ersten Halbzeit noch stärker, aber ja, keine Ahnung. Also ich sehe die Stimmung bei uns schon manchmal kritisch, aber die war eigentlich über große Teile des Spiels, ja, fand ich gut. Wir haben noch nicht gesprochen über die Choreos zu Beginn. Das war natürlich auch mit Spannung erwartet. Vielleicht zunächst zu den Bayern, die ein Münchner Kindl ausrollten und dann so ganz viele Bayern Logo-Pappen, mit denen ich auch noch ganz viele Bayern-Fans am Bahnhof rumlaufen sehen, die sich mit nach Hause genommen haben, und dem Spruchband Rekordpokalsieger. Ich fand es ein bisschen einfallslos.
Wie, ja, das ist einfach so eine random 0-15-Choreo, die du vielleicht in der Liga bringen kannst, aber nicht beim Pokalfinale. Also als dann das VfB-Ding rausgerollt wurde, Hammer, Gänsehaut.
Ja, und es war auch, ich war ja hinten dran, ne? Wir hatten dann diese roten und weißen Folienschals und ja, krass. Also du hast echt das Meister aus dem Marathon-Tor rausgeholt.
Ja.
Auf der einen Seite Effle und Pferdle, die auf der Insel sind und mit dem Pokal in der Hand und dann mit dem Fernglas auf die andere Seite des Marathon-Tors gucken und sagen, ich glaube, ich sehe schon doppelt. Verzeiht mein schlechtes Schwäbisch. Und auf der anderen Seite ist dann halt die Choreo vom letzten Jahr. Das glaube ich auch heim mit Pokal wieder heim. Und dann haben die, aber dann haben die es extra noch, dann haben sie so gemalt, dass es so leicht verwackelt ist. Und also so als würdest du halt drauf gucken und hättest ein bisschen einen sitzen. Mhm. Und aber mit zwei Pokals im Arm. Mit zwei Pokalen, also großartig. Ich fand's krass. Also richtig, richtig gut, richtig schön hochgezogen dann auch und richtig tolle Choreo. Einfach, also schon allein, dass wir zwei Jahre in Folge im Pokalfinale stehen, ist schon geil. Ja. Und dann das noch da rauszuholen aus diesem Fakt.
Das ist ein Thema, da kann man nichts machen, hier Leverkusen.
Ja, genau, da kann man nur das den Namen des Besitzers hochhalten, ja. Also, ja. Ich fand's krass. Zuerst habe ich mich so geärgert, dass wir die Ostkurve nicht hatten. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, Bielefeld hat das ja auch gut gemacht. Die hatten ja dann quasi über diesen oberen, also über diesen Eingang über das Marathon-Tor, das eigentliche, hatten ja dann, glaube ich, so einen Schal drüber gespannt und dann links und rechts, glaube ich, weiß nicht mehr, was da war, was Trikots, waren es nicht auch die Leute, die das nicht miterlebt haben, also was in die Richtung, oder die Leute, die sozusagen, die Arminia-Fens, denen gewidmet so ein bisschen, die das nicht mehr erlebt haben, dass Arminia im Pokalfinale steht und ja, also richtig, richtig coole Choreo, genau, über die anderen Sachen haben wir schon gesprochen, ja, ich kann nochmal, bevor wir zu den Hörerfragen kommen, nochmal generell in Berlin sagen, also es war einfach, dadurch, dass halt diese Anspannung vom letzten Jahr nicht da war, also letztes Jahr war auch, die Anspannung war ja relativ groß einfach und dann konntest du zwar auch irgendwie den Freitag genießen, aber am Samstag war ich halt ein nervliches Frack, weil du halt wusstest, du kannst es heute Abend nicht verkacken. Ich war dann am Freitagabend noch im Jockel, hab da dann noch ein paar Leute getroffen, natürlich die Jungs von SDR, auch den Niklas Noack und genau, verschiedene andere, den Johannes Holbein dein VfB, vom SWR, Grüße an der Stelle, falls er zuhört, und den Daniel Haug habe ich auch getroffen, ja, also auf jeden Fall ganz nett, war ein netter Abend und auch ein paar Leute von Twitter getroffen, die und Blue Sky mittlerweile vermutlich auch und ja, also es war schon irgendwie cool, ich habe mir auch diesmal die ganzen ganze Fanmeilen und das alles gespart, aber ja, war eine sehr coole Erfahrung irgendwie, ich fand es ein sehr entspanntes Wochenende und auch das Spiel passte dazu. Also es war irgendwie so, ja, also ganz andere Stimmung, aber auch in diesem Biergarten, in diesem Jockel, die Stimmung auch wesentlich entspannter als vor einem Jahr, weil vor einem Jahr hast du irgendwie so diese Anspannung gespürt und es war auch das erste Pokalfinale für viele, glaube ich, und dieses Mal war es einfach, ja, trotz des Ergebnisses irgendwie einfach ein schönes Wochenende und das ist einfach, also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, du hast irgendwie Mitte, Ende Mai und du kannst entspannt nach Berlin fahren, kannst ein schönes Wochenende haben und das Ergebnis ist ja eigentlich relativ wurscht. Ich kann mich immer nur wiederholen, wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir in so Zeiten VfB-Fans sind. Hast du noch was zum Pokalfinale?
Ja, ich fand es jetzt auch beim Pavillon sehr gut gemacht. Zwar gab es Eintrittsgeld, da musste man zahlen, aber es war ja auch ein bisschen Verzehrgutschein. Es war auch schön, da auch mit den ganzen VfB-Fans. War auf jeden Fall eine Hammeraktion. Ich frage mich, wieso sie das nicht im Stadion gemacht haben. Das ist so das einzige Kritikpunkt, aber sonst ist es auch cool. Und an sich, Abschluss einer sehr geilen Saison. Ich glaube, besser ging es nicht diese Saison. Natürlich geht es immer besser, aber Champions League, Pokalfinale, gegen Porto ausscheiden, ist jetzt auch keine Schande. Was willst du mehr? Also, das war Top-Saison und ich freue mich auf nächste Saison. Ich hoffe so sehr, dass wir geile Gegner bekommen. Ich will ins San Siro gehen, bevor es abgeht.
Ja, ich auch. Ja. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass Milan es verkackt hat.
Ja.
Weil dann hättest du zwei Optionen gehabt, ins San Siro zu fahren, aber naja, gut.
Vielleicht treffen wir Kempf in Como.
Ja, das stimmt. Aber Como ist, glaube ich, auch nicht so geil. Also natürlich schönes Setting, aber ich glaube, der Verein ist nicht so geil.
Ja. Also ich hab die Champions League-Gegner gesehen, ich habe so Lust drauf bekommen. Es sieht sehr danach aus, dass wir wahrscheinlich wieder 0-0 Spiele gewinnen und 6-8 verlieren. Aber trotzdem, ja. Und natürlich wie immer hoffentlich nach Piräus oder gegen Piräus.
Stimmt, sind die nämlich direkt qualifiziert, oder?
Nee, die müssen die Quali machen.
Ja, genau. Naja, sind Vizemeister geworden.
Vizemeister noch mit Ach und Krach geschafft.
Ja, mit hinter AEK, ne?
AEK,
genau. Ja. Gut. Ich habe auch nichts mit dem Pokalfinale. Ich freue mich auch, dass die Saison rum ist, weil ich finde es auch schon, ich muss sagen, ich finde es ganz schön anstrengend, obwohl ich halt nicht auf dem Platz stehe, aber wenn man dann doch immer Podcast-Folgen vorbereitet, Blogtexte schreibt, dies, das, es ist schön, auch mal eine Pause zu haben. Aber ja. Haben wir noch zwei Hörerfragen. Moment der Saison für euch, fragt der Winnie 1893 bei Blue Sky.
Thiago Thomas gegen Freiburg.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist eine und das, was war das andere Tor von Thomas? Das
Hoffenheim.
Hoffenheim, genau. Ja, genau. Aber nee, das erste Tor, was er dann, nachdem er wieder gespielt hat, geschossen hat, wo auch so super emotional war. Ich mal das gegen, ist ja nicht gegen Dortmund. Also das war auf jeden Fall auch ein schöner Moment. Ansonsten hätte ich gesagt, das Frankfurt-Spiel mit der Champions League Quali, als es dann endlich geschafft war. Oder natürlich auch einfach im Stadio Olimpico zu stehen, den VfB da spielen zu sehen. Das war schon, oder im Stadio do Dragao. Also halt diese beiden Auswärtsspiele. Das wäre es für mich persönlich, weil ich auch da war, waren das so die Momente der Saison. Aber das sind halt einfach so viele. Ja, du hast 17 oder 18 Spiele gewonnen, glaube ich. Du bist relativ weit gekommen. In Glasgow war ich leider nicht, sonst wäre das vielleicht auch ein Highlight. Im Celtic Park 4-1 zu gewinnen. Ja, aber ich meine, wir machen noch eine Saisonrückblick. Vielleicht fällt mir bis dahin noch was Besseres ein, aber das waren auf jeden Fall schon ganz viele schöne Momente. Der MB Vader fragt, was denkt ihr, wird uns einer unserer beiden Rechtsverteidiger verlassen? Was meinst du?
Ja, Wanyoman ist, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Aber ich finde, also Asenjong habe ich noch nicht abgeschrieben. Mhm. Ich meine, da hat, glaube ich, gab es doch jetzt auch mit dem Spieler von VfB, mit Stiller, wo gefragt wurde, wer wird nächste Saison durchstarten. Da hieß es ja hier Asenjong, der blüht gerade voll auf im Training. Ja, wobei jetzt, wenn wir diesen 3-4-3 sind mit Wingbacks und da ist Leveling gesetzt, das kann vorbeikommen am Leveling, aber ja. Also wenn, dann denke ich, dass Wanyoman geht, vielleicht zurück nach Hamburg, das war wahrscheinlich auch eine schöne Geschichte für ihn.
Ja. Ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass uns beide verlassen, zumal ja auch Stenzel weg ist. Ich glaube auch, dass man eher auf Asignon setzt, weil man dem noch eine Steigerung zutraut und man auch in den mehr Geld investiert hat. Faktumann ist natürlich nochmal ein sehr physischer Spieler. Aber da überzeugt mich das Gesamtpaket irgendwie nicht. So auf Dauer. Und deswegen, wir werden ja auch noch eine Kaderanalyse, denke ich, machen, ja, beim Saisonrückblick. Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, von dem ich davon ausgehe, dass er den VfB vielleicht verlässt im Sommer, dann ist es Wagnermann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man auf der Seite was macht, um auf Flügel noch ein bisschen variabler zu sein. Gut. Das war's zum Pokalfinale, zum letzten Pflichtspiel dieser Saison. Nach dem letzten Spiel. Ich glaube, es ist ein Testspiel mehr bis Saisonende. Genau. Jetzt blicken wir mal auf die aktuelle Lage und da blicken wir natürlich zuallererst mal auf unser Tippspiel. Das haben wir ein bisschen stiefmütterlich behandelt während der Saison. Früher haben wir die Ergebnisse immer nach jedem Spieler vorgelesen. Ich darf verkünden. Platz 1. JRB mit 493 Punkten. Platz 2. Siribo mit 490 Punkten. Und Platz 3. Dein mit 484 Punkten. Wenn du es auch zuhört, ich werde auch gleich bald noch was ins Tippkick-Forum schreiben. Ihr kriegt wie immer Gutscheine für den VfB-Shop, digitale, in der unterschiedlichen Höhe, je nachdem, wie gut ihr abgeschnitten habt. Und genau, alle, die am Spiel teilgenommen haben, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich immer diese ganzen Pokal- und Europapokalspiele händisch nachtragen muss, was ein bisschen anstrengend ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Wir werden zur neuen Saison natürlich wieder ein Tippspiel starten und da könnt ihr dann teilnehmen. Und ja, ist eigentlich auch eine ganz nette Community, die da so reinschreibt. Da muss ich mich, wie gesagt, auch mal wieder melden. So, wie geht's für den VfB weiter? Du hast vorhin schon gesagt, von 3. bis 8. August geht's ins Trainingslager nach Krassau. Es gibt Zwei Testspiele, die schon terminiert sind, in Balingen und in Offenbach. Offenbach ist am 29.07. Balingen ist, glaube ich, die Woche davor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir spielen keinen Supercup.
Gott sei Dank.
Gott sei fucking Dank. Ja, die Pokalauslosung ist das am 6. Juni. Und das Spiel, das uns dann ausgelost wird, werden wir vom 21. bis 24. August spielen. Das ist ganz entspannt. Ja, erstmal jetzt 3 Monate wirklich kein VfB-Fußball, nur ein paar Testspiele und auch kein sinnloser Supercup, wegen dem wir dann unter der Woche nach keine Ahnung müssen. Hast du schon Favoriten? Groß Asbach?
Jena.
Sind die noch dabei?
Ja, ihr habt den Thüringen-Pokal gewonnen.
Ah, okay.
Dann Asbach wäre cool, weil es in der Nähe ist. Und sonst vielleicht Kreschau oder Tönnies, die sehr niedrig sind, die man einfach weghauen kann.
Ich habe zuerst gesagt, das soll ein Spaß sein mit dem Namen. Die heißt wirklich so SC St. Tönnies 1120, genau.
Ja, genau. Ich muss mal kurz gucken, wer da überhaupt dabei ist.
Ja, also ich kann es dir gerade sagen.
Ja.
In der zweiten Liga, beziehungsweise dritte Liga, muss man kurz gucken. Also, von der letzte Saison. Braunschweig, Fürth, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Cottbus, Essen, Duisburg. Oh, ich würde ja schon mal gerne nach Duisburg oder Essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht unbedingt wegen der Fans, aber wegen der Stadien. Mannheim, 60, wenn die bis dahin noch nicht die Lizenz entzogen bekommen haben und das Grünwalder in die Luft gesprengt haben. Würzburg, Altklinike, Krieschow, Hemelingen, Hamburg-Eimsbütteler Ballspielclub, SV Wien-Wiesbaden, das wird natürlich mir regional ganz gut reinpassen. Hansa Rostock, bloß nicht. Viktoria Köln, der SC St. Tönnies, der SSV Jeddelo, heißt nicht mehr Jeddelo 1 und 2?
Scheinbar nee, Jeddelo 2 heißen die, glaube ich.
Jeddelo 2, genau. Ja, der Lüneburger SK Hansa, gegen die haben wir auch schon mal in der ersten Runde gespielt. Eintracht Trier, 1. FC Saarbrücken, Erzgebirge Aue, der Hallische FC, SC FC Phoenix Lübeck, Balinger SC, TSV Schott Mainz, auch das wird mir gut reinpassen. Jena, wie du sagtest, der SC Verl und der SG Sonnenhof, oder die SG Sonnenhof Groß Asbach, bei denen es ja bei dem Pokalfinale ganz schön wild zuging. Scheiß Kickers, kann man an der Stelle nur sagen.
Ja, also jetzt, wo du sagst, Lübeck wäre auch cool. Ich finde den Namen voll geil. Phoenix Lübeck hat sowas Episches. Oder auch Lüneburg. Ich habe da echt mitgefiebert. Die haben ja die Stranden, die lagen 0-3 hinten zur Halbzeit und dann haben sich in Elfmeterschießen gerettet, dann hatten die die Möglichkeit, das Elfmeterschießen in den ersten 5 Schüssen zu gewinnen. Dann verschießen die Gegner gleich hinaus und dann nochmal 4-5 Schüsse später gewinnen sie das dann so richtig. Wie eigentlich gegen Braunschweig so gefühlt.
Ja. Gut, schauen wir mal. Zum Trainingsstart war aber, glaube ich, noch nichts. Ich gucke gerade auf der VfB-Seite, aber zum Trainingsstart ist noch nichts bekannt, oder? Wann die wieder einsteigen?
Nee. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie weit Deutschland ist bei der WM schafft.
Ja gut, wir haben ja noch andere Nationalspiele, aber ja. Genau, die WM geht am 11. Juni los und geht bis zum 19. Juli. Ich werde es voraussichtlich nicht gucken, sondern nur gucken, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Habe ich noch was vergessen? Ja, die Champions-League-Auslosung am 27. August. Natürlich, ganz wichtig. Und am 26. Juli ist, glaube ich, die Mitgliederversammlung. Lass mich nicht lügen, aber die müsste am 26.7. sein. Das sind so die wichtigen, genau, 26. Juli, an dem Sonntag, die ordentliche Mitgliederversammlung 2026. Das sind so die wichtigen Daten für die Sommerpause. Wir hatten gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Freust du dich auf die Sommerpause oder bist du schon im WM-Fieber? Wie geht's dir?
Also ich freue mich auf die Pause, einfach ein bisschen mal die Wochenende wieder für mich zu haben. Auf die WM freue ich mich nicht so. Ganzen Rahmenbedingungen, Griechenland ist nicht dabei, die Anschlusszeiten sind der Horror. Vielleicht so nebenbei mal, wenn ich wirklich Zeit habe, aber ich werde jetzt nicht mir den Wecker stellen, um 3 Uhr morgens Deutschland gegen Curaçao zu schauen.
Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, ich werde da vor allem mal gucken, wenn ich sehe, dass unsere Spieler spielen, wie die sich so machen. Wird stehen natürlich viel Erfolg. Mir ehrlich gesagt ist es relativ wurscht, wie es ausgeht mittlerweile. Gut, ich glaube, damit haben wir alles abgefrühstückt, was so in der Sommerpause passiert. Es werden mit Sicherheit noch Transfers kommen, da lest ihr dann im Blog drüber. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, aber das nicht finanziell tun könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder ihr könnt uns auch bei Spotify bewerten. Wenn ihr uns bei YouTube zuschaut im Real Life, dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr immer über neue Folgen auf dem Laufenden gehalten werdet und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Genau, ansonsten gebt uns gerne Rezensionen. So, normalerweise ist dieses Segment wesentlich länger, das heißt rund um die anderen Mannschaften und Leihspieler, aber es sind eigentlich nur zwei Mannschaften und ein Spieler, für die es noch um was ging. Ja, wir fangen an mit der U19, die ist DFB-Pokalsieger. Ich war selber im Stadion. Die erste Halbzeit war noch relativ zäh. Der VfB machte dann trotzdem seine Tore. Fand ich auch gut gemacht, beide. Ines Recepi und Mirza Katovic. Und dann in der zweiten Halbzeit hast du halt gemerkt, also sie haben in der ersten Halbzeit haben sie auf die Wolfsburger Kurve gespielt. Hätte ich im Vorgespräch schon gesagt, Wolfsburg, obwohl die am Donnerstag ja noch Relegation hatten, hing da auf jeden Fall ein, keine Ahnung, wie die Kurve im Stadion heißt, auf jeden Fall ein Banner. Und die haben auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal grün-weißen Rauch gezündet. Das geht natürlich auch sehr gut im Karl-Liebknecht-Stadion auf der Seite im Gästeblock. Also wir waren quasi im Heimblock, weil da einfach kein Dach ist. Und genau, 8.000 Leute waren da, davon ungefähr 7.500 Stuttgarter gefühlt. Logischerweise, weil die eh in Berlin waren, da haben die einstündige S-Bahn-Fahrt nach Potsdam auf sich genommen. Stimmung war interessant, weil es war halt so ein bisschen, das war natürlich kein organisierter Support, aber die Fangesänge ebbten dann immer relativ schnell wieder ab, aber es war sehr, sehr, sehr oldschool und war zum Glück, hatte ich einen Platz auf der überdachten Tribüne, der die Sonne hat schon ganz schön geballert. Genau, und dann hat Neno, und ich habe wieder vergessen, wie man ihn ausspricht, ein Hörer hat es uns mal geschrieben, aber ich konnte es nicht rechtzeitig wiederfinden, CCI, glaube ich, macht dann das 3:0 vor der VfB-Kurve sozusagen. Und du hast richtig gemerkt, wie die Mannschaft die ganze Zeit schon vor dieser Kulisse, vor den eigenen Fans treffen wollte. Da haben sie es endlich geschafft. Genau, am Ende verdienter Sieg. Die Jungs haben das richtig gefeiert vor der Kurve. Sind dann auch auf den Zaun geklettert und so. Also ich finde es einfach cool für die, weil normalerweise spielen die halt vor ihren Eltern und Freunden. Und vielleicht nur mal, wenn sie direkt vor einem Profispiel spielen, sind da noch mal ein paar mehr Leute dabei, aber halt noch nie vor 8.000 Leuten. Und das ist schon krass. Hast du dir das Spiel angeguckt am Freitag?
Ja, aber auf jeden Fall sehr cool. Sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr aggressives Pressing gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie sie gespielt haben. Sehr giftig. Der Trainer, ich habe seinen Namen vergessen.
Von unserer, Tobi Radgeb.
Radgeb, ja. Auf jeden Fall mal Auge auf ihn werfen. Macht es einen richtig guten Job. Da kommen auf jeden Fall ein paar auch gute Jungs nach, die wir hoffentlich mal auch überklassig sehen. Und was auch wichtig ist, dass zum Beispiel Tobi Radgeb auch irgendwie gehalten wird, Nico Willig gehalten wird, weil ich glaube, also Hoeneß wird wahrscheinlich nicht ewig beim VfB bleiben, auch wenn wir es alle wünschen. Und das ist wichtig, dass wir auch Trainer-Nachwuchs haben, in eigenen Reihen. Und ich finde, dass wir da schon spannende Trainer haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir den U17-Trainer verloren haben.
Daniel Jung wird, ja.
Ja, aber ja. Bin da auf jeden Fall gespannt, was aus denen wird allen.
Ja, ja. Ja, also war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis und ich hoffe natürlich auch, dass Tobi Radgeb den Posten noch länger macht. Die U17 hatte auch noch ein Pokalfinale zu spielen, den Pokal im WV-Pokal, das war mal 4:3 gegen Groß Asbach, einmal in Trissi traf und dreimal Kian Speidel. Hast du dieses Foto gesehen, was der VfB heute gepostet hat, mit den Trophäen, die der Nachwuchs geholt hat? Der WV-Pokal, der VfB mit der U19, der U17 und der U15, glaube ich, geholt hat. Das Ding sieht der Original halt aus wie so eine billige Kopie von der Champions League-Trophäe.
Ja, so geil. Also,
ich fand es ein bisschen lustig. Ja, und dann.
Also wenn ich was dazu sagen darf, weil ich habe jetzt bei die Landespokale gesehen und was da teilweise für Pokale waren, das war echt, also das von Hamburg, es war nur so eine kleine Schüssel. Also da finde ich, da lobe ich mir so eine Champions League billige Kopie, ja, die du auch wirklich so richtig hoch halten kannst und nicht diese Plastikschale da.
Ja, ich find's großartig.
Ja.
Und dann haben wir noch einen Leihspieler, der in Aktion war, wir haben schon drüber gesprochen, Dennis Seim 0-0 im Hinspiel, 2-1 im Rückspiel und Wolfsburg ist endlich nach 29 Jahren abgestiegen.
Danke, Paderborn. Die Hölle brennt.
Genau, bin gespannt. Nächstes Jahr geht es dann für uns nach Paderborn und nach Elversberg.
Ja. Und das ist das erste Mal seit 2015, dass wir in der gleichen Liga spielen. Obwohl Paderborn. Wir regelmäßig abgestiegen sind, sie aufgestiegen. Voll krass.
Und das ist erstmal seit 29 Jahren, dass das Land Niedersachsen keinen Bundesligisten stellt.
Ist nicht Bremen?
Nee, Bremen ist ein eigenes, Bremen ist ein eigenes Dings.
Nee, ich hatte das auch getwittert und dann hat er mal geschrieben, hä, Bremen?
Ganz geil. Okay. Cool. Gut, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Erstmal danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören, fürs Lesen im Blog, fürs Kommentieren, fürs Kritisieren, fürs Verbessern, fürs uns erklären, wie unsere Jugendspiele ausgesprochen werden. Genau, für euch machen wir das Ganze hier und es hat mir auch diese Saison wieder richtig viel Spaß gemacht. Es war eine lange Saison. Muss man mal ausrechnen, wie viele Podcast-Folgen wir aufgenommen haben. Aber wir haben auf jeden Fall über am Ende, glaube ich, 53 Pflichtspiele, 54 Pflichtspiele gesprochen. Das ist Wahnsinn, oder?
53, oder?
Ja, müssten 53 sein, genau. 34 plus 6 Pokalspiele plus 12 Champions League-Spiele plus Supercup, ja. Genau.
13.
Europa League, egal, ihr wisst, was ich meine. Genau, also 53 Spiele haben wir besprochen in dieser Saison, uns hat Spaß gemacht. Ja, möchtest du noch was loswerden am Ende dieser Podcast-Saison auch, Andreas?
The Champions!
Die Beste! Nein, ich darf ja nicht singen. Gut, wir machen noch unseren Saisonrückblick irgendwann erst im Juni. Mit den Kolleginnen und Kollegen vom Brustring-Talk, wenn wir da einen Termin finden. Uns bleibt noch zu sagen, wir werden wieder den GoFundMe für die Familie von Gregor Preis verlinken, der ja tragischerweise verstorben ist an Krebs. Genau, nochmal der Hinweis, registriert euch bei der DKMS. Und genau, die nächste reguläre Folge kriegt ihr dann wieder im August zu hören. Das wird dann wahrscheinlich der Rückblick auf die erste Pokalrunde sein. Natürlich gibt es vorher noch eine Vorschau auch auf die ganze Saison. Bleibt mir nur zu sagen, schöne Sommerpause und genau, genießt die freie Zeit. Also, ciao!